Deutschlandfunk.
Ein Liter Motoröl kriegt man in Deutschland für um die 15 Euro. In Gaza?
The prices in the local market are skyrocketing for the engine oil.
Geht der Preis durch die Decke, sagt Ahmad Abu Wada, der dort als Arzt arbeitet.
So you can imagine that the 1 liter of engine oil reached more than $1,300.
$1,300 für ein Liter Motoröl, das zum Beispiel gebraucht wird, um mit Generatoren Strom zu erzeugen.
Without electricity you cannot do surgeries on patients.
Ohne Strom keine Operation. Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen werfen Israel vor, überlebenswichtige Güter in den Gazastreifen zu blockieren. Wie ist die Lage aktuell vor Ort und wie arbeiten Menschen wie Ahmad Abu Wada trotzdem weiter? Das ist unser Thema heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi. Ein aktuelles Thema mit persönlichen Perspektiven und den Hintergründen dazu, das bekommt ihr in diesem Podcast. Heute ist Montag, der 17. August 2026. Es sind ungefähr 25 Kilometer von Gaza-Stadt bis nach Khan Yunis, weiter im Süden des Gazastreifens.
We come to work at 8 a.m. after a long journey coming from Gaza north with the buses till we reach Nasser Hospital. It takes us 1.5 to 2 hours to arrive from Gaza City to Nasser Hospital. Every day.
1.5 bis 2 Stunden braucht Ahmad Abu Wada jeden Tag mit dem Bus zur Arbeit.
I'm Dr. Ahmad Abu Wada. I'm a medical doctor working as a hospital director for MSF France inside the Nasser Hospital, which we run burn unit and orthopedic and trauma activities. I'm from Gaza City originally and now I'm in Gaza City.
Ahmad Abu Wada ist Arzt im Nasser Krankenhaus, einem der größten verbliebenen Krankenhäuser im Gazastreifen. Er leitet da einen Klinikbereich von Ärzte ohne Grenzen. Wenn er es um 8 Uhr morgens zur Arbeit geschafft hat, wie sieht sein Arbeitsalltag dann aus?
Our work starts inside Nasser Hospital, which we run the burn unit, plastic unit.
Unsere Arbeit findet im Nasser Krankenhaus statt, wo wir die Verbrennungsstation, die plastische Chirurgie sowie die Orthopädie bzw. Traumaversorgung leiten. Wir erhalten Patienten aus der Notaufnahme oder als Überweisung aus dem gesamten Gazastreifen oder von anderen Akteuren, da das Nasser Krankenhaus derzeit das größte und wichtigste funktionierende staatliche Krankenhaus im Gazastreifen ist. Zusätzlich haben wir ambulante Abteilungen, die sich um Trauma- und Verbrennungspatienten kümmern, mit Sprechstunden, Verbandswechseln, Physiotherapie, Ergotherapie und Gesichtsmasken für Verbrennungsverletzungen, besonders bei Kindern im Gesicht. Und wir haben 2 Operationssäle, die 24 Stunden am Tag sowohl für Verbrennungen als auch für Traumafälle in Betrieb sind.
Damit wir noch einen besseren Eindruck von deiner Arbeit bekommen, kannst du uns mal beschreiben, was die Menschen genau haben, die zu euch kommen?
Bei den meisten Patienten, die wir jetzt aufnehmen, stehen die Verletzungen direkt oder indirekt mit der Kriegssituation in Gaza in Verbindung. Also direkt bedeutet eine Explosions- oder Schussverletzung. Und indirekt bedeutet, dass sie wegen der sehr schlechten Lebenssituation Verbrennung erleiden, also zum Beispiel wegen der alternativen Kochmethoden, die sie in den Zelten anwenden und die dann zu Verbrennung führen können. Und auch bei diesen Patienten handelt es sich überwiegend um Kinder.
Das heißt, viele Patienten sind also Kinder.
Yeah.
Könnt ihr die so behandeln, wie ihr es euch wünschen würdet?
So we try the best that we can. We provide them with the support needed. Either it's
ja, wir geben unser Bestes. Wir bieten ihnen die nötige Unterstützung, sei es medikamentöse oder psychologische Hilfe. Wir versuchen gerade für die Kinder einige kreative Aktivitäten anzubieten, um ihr Leid ein wenig zu lindern und um zu verhindern, dass sie das bereits erlittene Trauma Trauma noch einmal durchleben müssen. Aber schon vor dem Krieg haben wir unter einem Mangel an plastischen Chirurgen gelitten. Heutzutage ist es sehr schwierig, plastische Chirurgen in den Gazastreifen zu bekommen, besonders nachdem Ärzte ohne Grenzen die Zulassung entzogen wurde. Seit Anfang Januar dieses Jahres können wir nicht einmal mehr unsere eigenen plastischen Chirurgen nach Gaza bringen.
So we cannot bring even our own plastic surgeons inside Gaza since the beginning of January this year.
Ärzte ohne Grenzen brauchen überall, wo sie arbeiten, eine Erlaubnis der jeweiligen Regierung, eine sogenannte Registrierung. Die ist Ende 2025 im Gazastreifen ausgelaufen und Israel hat sie nicht mehr verlängert. Ärzte ohne Grenzen hatte sich nach geänderten Registrierungsvorschriften nämlich geweigert, private Daten über ihre Mitarbeitenden an die israelische Regierung weiterzugeben. Deshalb mussten alle internationalen Teams aus dem Gazastreifen abziehen. Es kommt kein medizinisches Personal von draußen mehr rein und Ärzte ohne Grenzen kann auch keine Hilfsgüter mehr in den Gazastreifen bringen. Es fehlen also plastische Chirurgen. Es fehlen aber auch Medikamente. Es fehlt Laborequipment für Blutuntersuchungen, Instrumente für Operationen. Und es fehlt Motoröl. Und wenn man jetzt erstmal denkt, okay, Motoröl, aber das ist total wichtig, auch fürs Krankenhaus.
In Gaza, now everything is running on generators. There is no other electricity sources.
In Gaza läuft inzwischen alles über Generatoren. Also es gibt keine anderen Stromquellen. Deshalb ist Motoröl sehr wichtig und entscheidend, um jegliche Aktivität fortzuführen, ob jetzt medizinisch oder nicht medizinisch. Motoröl und Ersatzteile werden schon seit sehr langer Zeit blockiert. Die Preise auf dem lokalen Markt für Motoröl gehen deshalb auch durch die Decke. Ein Liter Motoröl kostet inzwischen mehr als $1,300. Viele öffentliche Verkehrsmittel stehen inzwischen auch still, weil es kein Motoröl und keine Ersatzteile mehr gibt. Und auch die Entsalzungsanlagen, die die Bevölkerung mit Trink- und sauberem Wasser versorgen, sind von der Blockade bei Motoröl und Ersatzteilen betroffen. Und aktuell wirkt sich das im Nasser-Krankenhaus direkt aus, weil der größte Generator des Krankenhauses nicht ohne den Austausch bestimmter Teile weiterlaufen kann. Und diese Teile sind nicht verfügbar. Es gibt jetzt einen Zeitplan für Stromabschaltung im Nasser-Krankenhaus, bei dem nur noch die lebenswichtigen und essentiellen Bereiche wie die Intensivstation, die Neugeborenenstation und die Operationssäle am Laufen gehalten werden. Aber selbst wenn das so weitergeht, werden die meisten Generatoren irgendwann ausfallen, weil Ersatzteile ausgetauscht werden müssen und Öl gewechselt werden muss.
Und was für Folgen hat das ganz konkret für die Patientinnen und Patienten und deren Behandlung? Also dieser Mangel an Motoröl und dass möglicherweise nicht alle Generatoren in den kommenden Tagen, Wochen laufen können.
It will have a direct impact on everything.
Das wird sich direkt auf alles auswirken. Es wird sich direkt auf unsere Patienten auswirken, darauf, ob unser Personal zur Arbeit kommen kann, auf die Wasserversorgung, die zur Abteilung und zur Bevölkerung gelangt. Wenn das ausfällt, dann erreichen wir einen Punkt, an dem wir nicht mehr funktionieren können, weil wir ohne Strom nicht arbeiten können. Also wir können den Operationssaal nicht ohne Strom betreiben, wir können die Intensivstation nicht ohne Strom betreiben, wir können keine Operation an Patienten durchführen, wir können die essentiellen Leistungen für unsere Patienten ohne das nicht mehr gewährleisten.
Kommt das denn manchmal vor, dass den Generatoren dann das Motoröl ausgeht und die stehen bleiben?
Ja, it happens.
Ja, das kommt vor. Und manchmal verleitet das die Leute dazu, bereits gebrauchtes Öl zu verwenden, um die Generatoren laufen zu lassen. Denn wenn sie kein Öl in den Generator füllen, funktioniert er auch nicht und wird auch beschädigt.
Seit Oktober vergangenen Jahres herrscht ja offiziell eine Waffenruhe zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas. Nur von Waffenruhe kann eigentlich keine Rede sein. Es wird weiter gekämpft. Nach palästinensischen Angaben hat es seit der Waffenruhe fast 1.300 Tote durch israelische Angriffe gegeben, darunter viele Frauen und Kinder. Außerdem weitet die israelische Regierung das Gebiet, das sie im Gazastreifen kontrolliert, immer weiter aus. Und von den gut 2 Millionen Einwohnern leben rund 1,7 Millionen in Notunterkünften. Gleichzeitig hat es aber auch Verbesserungen gegeben. Es wird deutlich mehr Nahrung reingelassen. Das hat die Hungerkrise weitgehend entschärft, sagt unser Korrespondent in Tel Aviv.
Ich bin Jan-Christoph Kitzler, Korrespondent im ARD-Studio Tel Aviv und ich berichte über Israel und die palästinensischen Gebiete, auch über den Gazastreifen.
Es gibt also mehr Lebensmittellieferungen. Aber es wird weiter gekämpft und andere lebenswichtige Güter fehlen. Was fehlt denn vor allem?
Also die Hilfsorganisationen, mit denen ich geredet habe und auch die das auch immer wieder schreiben, die sagen, die Krise ist menschengemacht, die Versorgungslage ließe sich verbessern. Und wenn dann eben die Rede ist, was fehlt eigentlich, dann geht es vor allem zum Beispiel um Wasser. Mhm. Also es gibt Berichte von den Vereinten Nationen, die sagen, die allermeisten Familien im Gazastreifen, da hat eine Person pro Tag weniger als 6 Liter Wasser. Und damit muss man kochen, sich waschen. Das braucht man für alles. Und das reicht vorne und hinten nicht. Es fehlen aber auch andere lebenswichtige Sachen, wie zum Beispiel wichtige Medikamente, die nicht reinkommen. Es fehlen halt Ersatzteile, die man braucht, um den Betrieb dort aufrechtzuerhalten. Es fehlen zum Beispiel Ersatzteile für Wasserleitungen, die da gelegt worden sind, um irgendwie die Menschen einigermaßen zu versorgen. Und das verschärft dann natürlich die Lage. Da kommt nicht genug rein.
Und es fehlt auch zum Beispiel Motoröl, was man ganz dringend für die Generatoren braucht. Das sagt auch Ahmed im Krankenhaus, dass sie eben ganz dringend Motoröl brauchen, was unfassbar teuer geworden ist. Das heißt, das ist ganz, ganz essentiell auch eigentlich, ne?
Genau, das ist zum Beispiel ein wichtiger Bereich für Generatoren, damit die laufen. Das muss dann auch mal ausgewechselt werden. Und wenn das eben nicht ausgewechselt wird oder wenn es zur Neige geht, dann geht die Maschine kaputt. Und dann hat möglicherweise ein Krankenhaus oder ein Flüchtlingslager keinen Strom mehr. Und das ist dann natürlich total krass und das fehlt. Und das ist ein so ein Beispiel, ne, wo man eigentlich nicht so dran denken würde. Ein anderes Beispiel, was ich im Kopf habe, sind zum Beispiel Filter für Entsalzungsanlagen. Es gibt im Gazastreifen noch so private Entsalzungsanlagen, die einigermaßen funktionieren. Ich habe da neulich mit einem gesprochen, der hat gesagt, also ich brauche diese Filter, sonst kann ich hier mein Wasser nicht mehr zur Verfügung stellen. Und er weiß genau, welches Flüchtlingslager um die Ecke, wie viele Menschen davon abhängig sind, dass er jeden Tag Wasser produziert. Und wenn er keine Filter hat, dann geht's halt nicht. Aber die kommen halt nicht rein und deswegen muss er seinen Betrieb da immer wieder runterfahren.
Was ist der Grund, warum Israel so viele Sachen nicht in den Gazastreifen lässt? Wenn du sagst, auch Hilfslieferungen, Nahrungsmittel kommen inzwischen etwas besser rein. Aber warum sind Dinge wie Motoröl oder dann diese Filter, warum gibt es da so eine krasse Blockade?
Also Israels Grundhaltung ist ja, es soll nichts reinkommen in den Gazastreifen, was dann eben Terrorgruppen wie die Hamas nutzen können, um sich wieder aufzurüsten, um eine Bedrohung für Israel darzustellen. Und Waffen zum Beispiel dürfen natürlich nicht rein, das ist ganz klar. Aber dann gibt es eben einen Streit um Güter, die, das heißt dann Dual Use, also die für zwei Sachen möglicherweise eingesetzt werden können. Also die einerseits halt Menschen helfen, die aber dann eben auch von den Terrorgruppen genutzt werden können. Es gab ja in der Vergangenheit auch Beispiele dafür. Also zum Beispiel wurden, das ist belegt, aus Wasserrohren, die nach Gaza geliefert wurden, dann Raketen gebaut zum Beispiel. Oder man kann sich überlegen, na klar, kann ich mit einem Skalpell, was ich liefere und was man dann für eine Operation braucht, das kann man auch für einen Messerangriff auf israelische Soldaten benutzen oder sowas. Klar, aber das ist eben genau der Streit. Und ich habe mit Leuten gesprochen, die da diese Aushandlung dann jeden Tag ziemlich frustrierend erleben müssen. Wir können Zeltplanen reinlassen, na klar, aber Zeltstangen, die sind ja aus Metall, die kommen nicht rein.
Und bei Motoröl ist es dann so, natürlich können Terroristen das potenziell auch nutzen, um von A nach B zu kommen, Fahrzeuge zu betreiben, alles Mögliche. Und das wird dann auch nur sehr begrenzt reingelassen.
Genau, auch die Hamas nutzt natürlich Generatoren. Ja. Und das war ja früher immer diese Geschichte in den Tunneln der Hamas. Die waren ja auch mit Strom versorgt. Israel wollte natürlich verhindern, dass diese Infrastruktur weiter aufgebaut wird. Und zurzeit ist es so, die Hamas ist militärisch so geschwächt, die stellt zurzeit keine Bedrohung für Israel dar. Die könnte Israel nach diesem langen Krieg und nach den vielen Angriffen, die es gab und der vielen Zerstörung gar nicht mehr richtig angreifen. Und wenn man jetzt sozusagen das verhindert, dass Motoröl reinkommt, dann trifft man eigentlich eine ganze Bevölkerung. Auch wahrscheinlich die Hamas, aber das ist eben nur ein Teil der Wahrheit.
Wie reagiert Israel denn auf die Kritik, die ja vor allem auch von internationalen Hilfsorganisationen kommen, von der UN und Co., dass eben so wichtige Lieferungen nicht reingelassen werden und dass ganz, ganz, ganz viele Menschen, Zivilistinnen, Zivilisten, ganz viele Kinder ja auch dadurch wirklich in ja, Geiselhaft genommen werden, wenn man es so sagen will?
Israel weist die Kritik eigentlich immer zurück und sagt, das stimmt alles nicht. Es gibt sozusagen Portale auch von der israelischen Regierung, wo man sich das anschauen kann. Da werden dann Zahlen aufgelistet, wie viele Lkw am Durchschnitt am Tag reinkommen, wie viele Tonnen Nahrung reingebracht werden, Zelte, medizinisches Material. Das klingt erstmal nach viel und nach einer Erfolgsmeldung. Und das muss man dann aber natürlich dann dagegen legen, das, was Menschenrechts-, was Hilfsorganisationen vor Ort dann berichten und was tatsächlich fehlt. Und wenn man sich da zum Beispiel eben den medizinischen Bereich anguckt, dass eben zum Beispiel Operationen ohne Anästhesie stattfinden müssen, bei fast 175.000 Verletzten, die im Gazastreifen da irgendwie versorgt werden müssen, dann sieht man schon, dass das natürlich eine Krise ist, die dadurch verursacht wird, was reingelassen wird und was nicht. Und die Erfolgsmeldungen, die Israel immer wieder nennt, die spiegeln halt nur natürlich die Bemühungen, wieder Dinge zu verbessern. Zum Beispiel im Bereich der Nahrungsmittel ist das gelungen, da hat sich die Lage verbessert. Das zeigt aber auch eben, dass man es verbessern kann, wenn man will. Und das ist in vielen Sektoren eben nicht der Fall.
Medizinische Versorgung ist ja ohnehin, wie du auch sagst, ne, es gibt ja wirklich nur noch die Krankenhäuser, die vorhanden sind. Das Nasser-Krankenhaus ist noch eins der größeren. Aber es reicht natürlich alles nicht aus, um all die Menschen, die verletzt sind und ja auch weiter verletzt werden, zu versorgen.
Genau, das ist ein Riesenproblem. Also wenn man sich die Zahlen der Vereinten Nationen anguckt, ich habe es genannt, 175.000 Verletzte infolge des Krieges etwa, das sind richtig viele Menschen, die versorgt werden müssen. Und das gelingt dann nur teilweise. Und dann kann man sagen, okay, es gibt dann auch bestimmte Therapien gegen Krebs oder gegen Diabetes oder sowas, die gar nicht richtig durchgeführt werden können, weil die Medikamente, weil die Untersuchungsmethoden auch fehlen. Das kommt alles nicht vor. Und natürlich haben die Menschen auch im Gazastreifen Diabetes. Mhm. Die Situation ist dort eigentlich sogar noch angespannter, weil zum Beispiel durch den Wassermangel sich die hygienischen Verhältnisse verschärfen, weil sich Krankheiten noch mehr ausbreiten. Viele, viele Menschen haben zum Beispiel Durchfallerkrankungen, weil sie eben nicht genug Wasser oder nur unsauberes Wasser haben. Und das alles ist natürlich dann eine Verschärfung der Lage. Es gibt insgesamt im Gazastreifen nach Angaben von Hilfsorganisationen über 18.000 Menschen, die sind so schwer getroffen, die können eigentlich nur außerhalb des Gazastreifens versorgt werden, bei dem Zustand, in dem das jetzige Gesundheitssystem dort ist. Und das ist eben ein großer Mangel.
Was müsste jetzt zeitnah passieren, damit sich die Lage doch irgendwie verbessert?
Naja, man könnte natürlich mehr Hilfsgüter reinlassen. Das ist ein täglicher Aushandlungsprozess, der ist sehr kompliziert. Es gibt am Rand des Gazastreifens so einen Ort, Kiryat Gat. Da ist ein Koordinierungszentrum und Menschen, die dort sitzen, das sind auch Vertreter Deutschlands zum Beispiel, aber auch Amerikaner und Israelis, die berichten von sehr, sehr nervenaufreibenden Diskussionen um einzelne Teile, die dort reinkommen, um bestimmte Bereiche. Das könnte man, dieses Verfahren, natürlich verbessern, indem man ganz klar pauschal sagt, Anästhetika müssen rein in den Gazastreifen, Diabetesmedikamente, da gibt es keine Diskussion, die müssen rein, Filter für Entsalzungsanlagen, die müssen rein, keine Diskussion, aber das alles passiert nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen die israelische Politik, das Ganze immer so ein bisschen am Abgrund zu halten, den Druck hochzuhalten, natürlich auch, um dafür zu sorgen, dass die Hamas die Waffen abgibt, dass die Hamas aufgibt am Ende im Gazastreifen und die humanitäre Lage so ist, dass möglicherweise auch die Menschen im Gazastreifen dann gegen die Hamas aufstehen und sich wehren. Aber darunter leidet unter dieser Politik natürlich eine ganze Bevölkerung und eben auch viele, viele junge Menschen, viele Frauen und Kinder.
Wie ist denn gerade der Stand bei den Friedensverhandlungen? Geht da irgendwas vorwärts?
Gerade jetzt, wo wir sprechen, gibt es ein Gespräch von Benjamin Netanyahu, dem israelischen Premierminister, mit Jared Kushner und Steve Witkoff. Das sind die Sondergesandten von US-Präsident Trump. Die kommen aus Ägypten, haben sich dort auch mit Vertretern der Hamas getroffen. Es gibt ja einen Plan, den Donald Trump vorgeschlagen hat. Er sieht vor, dass die Hamas die Waffen abgibt und Israel sich nach und nach aus dem Gazastreifen zurückzieht, dass sich dann auch die Versorgungslage verbessert, dass es eine internationale Stabilisierungstruppe gibt, eine Übergangsregierung und dass dann auch an das gedacht werden kann, überhaupt von dem er bisher noch gar nicht die Rede ist, nämlich den Gazastreifen wieder aufzubauen, die Menschen dort ein menschenwürdiges Leben wieder zu ermöglichen. Die Israelis haben aber gesagt, nein, wir lehnen diesen Plan ab. Wir wollen erst überhaupt an Rückzug denken, wenn die Hamas und andere Terrorgruppen vollständig entwaffnet sind. Das kann ewig dauern. Und wenn Israel das so fährt und es da nicht genug Druck gibt, dann kann sich die humanitäre Lage dann über Jahre weiter so fortsetzen. Und das ist eine schlechte Aussicht. Also ich glaube, dass die USA versuchen werden, Druck zu machen. Die Chancen, dass das jetzt kurzfristig passiert, sind ziemlich gering, weil in Israel Ende Oktober Wahlen sind. Solange wäre jeder Rückzug oder jedes Zugeständnis ein Zeichen der Schwäche. Deswegen stehen die Chancen jetzt kurzfristig ziemlich schlecht. Aber es braucht großen Druck, vor allem aus den USA. Und dann könnte sich was verbessern. Bisher ist das nicht so richtig in Sicht.
Für Ahmad Abu Wada, der im Nasser-Krankenhaus im Süden des Gazastreifens arbeitet, bedeutet das, dass es extrem herausfordernd bleiben dürfte. Hinzu kommt, dass das Krankenhaus in der Vergangenheit immer wieder Ziel von israelischen Angriffen war. Anfang 2024 hat die israelische Armee das Krankenhaus erst wochenlang belagert und schließlich gestürmt, weil es dort Hamas-Terroristen vermutet hatte und Leichen von israelischen Geiseln bergen wollte. Im vergangenen Jahr wurden bei gezielten Luftschlägen 20 Menschen getötet, darunter Rettungskräfte und Journalisten, als die Armee eine mutmaßliche Überwachungskamera auf dem Klinikgelände ausschalten wollte. Israels Premier Benjamin Netanyahu sprach später von einem tragischen Missgeschick. Wie geht Ahmad Abu Wada mit dieser ganz grundsätzlichen Gefahr um?
Ich weiß es nicht, weil wir einfach tun, was wir tun. Wir machen unsere Arbeit und unseren humanitären Einsatz, weil wir keine andere Wahl haben. Und selbst wenn wir zu Hause bleiben wollten, ist es zu Hause auch nicht sicher. Es ist nirgendwo im Gazastreifen sicher. Wir machen unsere Arbeit und nehmen den Tag, wie er kommt, und versuchen, all diese Risiken zu vermeiden, soweit das möglich ist.
Das war Unboxing News für heute. Und an der Stelle auch nochmal der Hinweis, wir schauen in diesem Podcast regelmäßig auf unterschiedliche Aspekte in diesem Krieg. Mal liegt der Fokus auf der Situation in Gaza, mal sprechen wir mit Menschen in Israel, im Westjordanland oder im Libanon. Ihr findet alle Folgen in unserem Feed. Das Team heute, Justus Wolters, Sandra Döter, Theresa Nehm, Norman Wollmacher und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören. Abonniert den Podcast gern, dann verpasst ihr nichts. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.